Ja, herzlich willkommen zu Komplexität von Algorithmen. Erzählen Sie es Ihren Enkeln, die vielleicht letzte Ausgabe der Veranstaltung. Wir reformieren das ab nächstem Jahr. Dieses Jahr gibt es das noch in der bekannten Form. Ja, wir hätten zunächst einiges Organisatorische zu klären. Die vielleicht allen am dringendsten Frage ist folgende. Wer hätte was dagegen, wenn wir erst um 8.30 Uhr anfangen? Danke, abgehakt. So. Dann, Organisation der Übungen. Tragen Sie sich ein in Stuttorn. Da ist die Anmeldung organisiert. Wie es genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es läuft über Stuttorn. Die Übung am Montag ist gestrichen, die um 8 Uhr, von der wir ohnehin wenig Popularität erwartet hatten. Da sehe ich schon einige protestieren. Wir wollen ferner, um also die Leute wieder glücklich zu machen, eine Übung umlegen, und zwar die, die zurzeit am Dienstag um 14 Uhr liegt. Bang, 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 bang. So, aber wir haben uns noch nicht entschieden, wohin. Montag. Können wir noch erzählen, dass Sie die ganze Woche außer Montag um 8 beschäftigt sind, um Himmels Willen. Also, das ist eine Übung, die von Herrn Litak geleitet wird und insofern auf Englisch sein wird. Ich meine, das macht Ihnen ja keine Schwierigkeiten, nicht wahr? Ja, generell wollen wir sie nicht 8 bis 10 haben, weil Herr Litak in Nürnberg wohnt. Ich möchte ihm nicht zumuten, hier mit Zug aus Nürnberg morgens um 8 Uhr da zu sein. Tut mir leid. So, nicht. Mittwochnachmittag. Nicht Dienstagnachmittag. Ansonsten haben Sie freie Auswahl. Also, man werfe mir ein paar Termine zu und dann stimmen wir das ab. Donnerstag 10 wird gesagt. Dienstag 10. Dienstag 10, echt, das wird schwer durchzusetzen, glaube ich, oder? Was? Montag 14. So, jetzt vielleicht nur von den Leuten, die an den anderen Terminen nicht können. Haben Sie Ihre Vorschläge reingeworfen? Sie haben nachher auch Priorität bei der Abstimmung. Beziehungsweise sind die Einzigen, die abstimmen. So, gut, dann hätte ich jetzt gern ein Stimmungsbild. Jetzt nur von den Leuten, die zu den anderen Terminen nicht können. Also wie beispielsweise die Riege hier vorne und sicher noch andere Leute. Also, nur von den Leuten, die an den anderen Terminen nicht können. Jetzt, wer kann hier nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wer kann hier nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wer kann hier nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wer kann hier nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. Das sind so 15. Gibt es überhaupt so viele Leute, die an allen anderen Terminen nicht können? 15. Wer kann hier nicht? 1, 2, 3. Hier nochmal. Also, jetzt gibt es auch Unruhe hier. So, also nochmal. Wer kann hier nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wer kann hier nicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also die Favoriten sind bisher die beiden Donnerstagtermine, ne? Ja, also die Leute, die nun ständig den Arm heben, Sie zum Beispiel, haben Sie überhaupt einen Termin vorgeschlagen? Die Donnerstagstermine, die passen Ihnen. Gut. Ja. Ja, es gibt. Ja, okay. Da gibt es so eine und so eine Naturen, nicht? Also. Was? Es gibt zwei Dienste. Ja, die andere bleibt, meine ich. Die ist, und wann ist die andere? Ja, das ist, meine ich, die andere, die auch von Herrn Lieter gehalten wird, die bleibt, meine ich. Ja, oder das. Okay, ja. Also die bleibt dann. Also die Dienstag 16 Uhr Übung bleibt. Ja, nur die. Also ich glaube, der einzige Grund, dass wir das hier ausgeschlossen hatten, war, dass es da schon eine Übung gibt. Deswegen wollte ich nicht da noch eine zweite hinlegen. Das war der Grund, nicht? Also. So. So, jetzt machen wir also nochmal den absoluten Lackmustest. Jetzt heben einmal alle den Arm, die an den bisherigen Terminen nicht können, berücksichtigen, dass Dienstag 14 Uhr und Montag 8 Uhr gestrichen werden. So, wer kann an den anderen Terminen nicht? Einmal die Hände heben. Moment, Sie haben doch gerade gesagt, Sie können doch nicht. Zum Beispiel. Also nochmal, wer kann an den existierenden Terminen ohne die da? Ja? Abzüglich Montag 8 Uhr und abzüglich Dienstag 14 Uhr nicht. Ja, das dachte ich mir doch, dass das nicht so viele sein konnten, nicht? Also hier. Gut. So. Und von. Ja, nee, Hände oben behalten, bitte. So. Hände oben behalten. So. Jetzt senken Sie Ihre Hand, wenn Sie da können. Bleiben zwei übrig. Okay, nochmal alle die Hände wieder hoch, die Sie eben hoben orten. So. So. Und jetzt senken Sie Ihre Hand, wenn Sie da nicht können. So, das sind mehr. Also, hier. So. Dann Modalitäten der Übung. Also erstens, Sie müssen ja nach Studienordnung den Schein hier erwerben. Der Schein wird erworben durch den Übungsbetrieb, also durch erfolgreiches Bearbeiten von Übungsaufgaben. Die Übungen werden abgegeben in Gruppen. Ist nicht anders machbar bei, was haben wir hier, 100 Teilnehmer sind das bestimmt, die hier sitzen, ne? Und zwar in Gruppen zu 4 Leuten. Ja, das muss man lernen. Ne? Man muss auch zu 4 arbeiten können. Und zwar also in Gruppen zu exakt 4 Leuten. Nicht zu höchstens, sondern zu exakt 4 Leuten. Es stellt sich dann immer wieder die Frage nach einer Modalität, mit der man irgendwie dann abprüft, dass diese Gruppenleistung hinreichend individuellen Anteil hat. Wir hatten letztes Mal darauf insistiert, dass vorgerechnet wird. Das ist bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung organisatorisch nicht ganz leicht und es führt außerdem dazu, dass viel in geringer Qualität vorgerechnet wird und die Leute beschweren sich dann zum Teil, dass man da im Tutorium seine Zeit verschwendet, indem man ja Dingen zuhört, die sich nicht lohnen. Das heißt, wir wollen dieses Mal das so ein bisschen anders machen und haben uns ein bisschen hingesetzt und so ein Mechanism Design gemacht. Die Art, das Kriterium, das wir uns ausgedacht haben, ist, naja, wir müssen gucken, ob es klappt. Also, Sie werden den Zettel vielleicht gesehen haben, der steht schon online. Es gibt für jede Aufgabe typischerweise zwei Farbenpunkte. Es gibt die Punkte, die man kriegt, wenn man behauptet, man ist derjenige, der diese Aufgabe aufgeschrieben hat. Das heißt nicht, dass man sie alleine gelöst hat. Ja, also es ist tatsächlich die Intention, dass Sie die Aufgaben in der Gruppe lösen. Ja, also es wird nicht verlangt, dass Sie sich alleine zu Hause mit einer Aufgabe hinsetzen und das alleine machen. Ganz im Gegenteil. Es ist der gewollte Effekt, dass Sie zusammen Aufgaben bearbeiten. Ja, das ist ein Teil dessen, was Sie hier lernen sollen. Aber einer muss ja nur mal aufschreiben. Ja, und wir wollen, dass das nicht immer derselbe ist. So, das heißt also, Sie geben was weiß ich zu, ich habe eben gesagt, zu vier, we want three people per group, right? Entschuldigung, also es gibt drei Leute pro Gruppe, weil es nämlich drei Aufgaben pro Zettel gibt. So, und dann behaupten Sie, Sie hätten eine der Aufgaben gelöst, und zwar muss das eine pro Zettel sein. Ja, also nicht gelöst, sondern aufgeschrieben. Also jeder behauptet pro Zettel, er hätte eine dieser Aufgaben aufgeschrieben. Für diese Aufgabe kriegt er 10 Punkte und für die anderen Aufgaben kriegt er Gruppenpunkte. Das sind jeweils 5, macht zusammen 20 pro Zettel. So, mit diesem relativ einfachen Mechanismus did I omit any details? What is there more to the mechanism? Sorry?
You need to get some individual points. And some.
Yeah, yeah. So is there any check on whether there's no check on whether this is individual, right? No. Ja, nicht? Und wir legen dann fest eine Prozentzahl der individuellen Punkte, die man erreichen muss, und eine Prozentzahl der Gruppenpunkte, die man erreichen muss. Das Wahrscheinlichste ist, wir lassen es erstmal so ein bisschen anlaufen, aber die typischen Zahlen wären jeweils 50%. Ja, nicht? Und das ist also das Bestehenskriterium. Was? Nein, das habe ich ja nun gerade korrigiert. Das war das Arrangement vom letzten Semester, Entschuldigung. Also das Arrangement von diesem Semester ist, Sie machen Dreiergruppen, weil es eben drei Aufgaben pro Zettel gibt. Es wird bei jeder Aufgabe dran geschrieben, wer hat die aufgeschrieben. Genau. Ja, wir können auch wieder zu dem alten Mechanismus zurück, wenn der Ihnen besser gefällt. Nur an dem hat es eben doch recht massive Kritik gegeben. Und wir dachten, das ist so ein, nicht, also es, man lügt ja nicht dauerhaft im Semester vor sich hin. Ja, also ich gehe davon aus, wenn eine Gruppe regelmäßig hinschreibt, dass nicht das hat der und der aufgeschrieben. Ja. Es gibt schon so eine natürliche Neigung, da tatsächlich den anzugeben, der es wirklich aufgeschrieben hat. Ja? Klar, es ist kein perfekter und betrugsfester Mechanismus, aber vielleicht etwas, was Sie motiviert, tatsächlich die Aufschreibearbeit zu verteilen. Da ist eine Nachfrage. Nein, also eine Gruppe zu drei Leuten, die zusammen abgibt, sollte in derselben Übung sein. Dann müssen Sie sich zur nächsten, also nicht, dann, dazu müssen sich die Gruppen, also die Übungsgruppen natürlich, also die einzelnen Tutorien erstmal formieren, nicht? Also das andere ist nicht praktikabel. Ist bei drei Leuten vielleicht auch einfacher als bei vier. Weitere Fragen, da hinten, ja. Was geht nicht auf? Also wir gehen nicht davon aus, dass also immer eine genau durch drei teilbare Anzahl von Leuten pro Gruppe da ist. Also nicht das. Gut. Also wenn die Anzahl Leute in einer Gruppe nicht aufgeht, dann gibt es eine Ausnahmeregelung zu der genau drei Regelung. Und wir haben uns also für Zweiergruppen Also für zwei Gruppen ist die Lösung einfach. Sie geben halt eine Aufgabe anonym ab, für die kriegen beide nur die Gruppenpunkte. Ja? Was? Ja. Moment, also die Veranstaltungs-Homepage gegen Stud.on. Can you check that? There seems to be an inconsistency in the dates between Stud.on and the homepage. Moment, welche Übung war das? Moment, hab ich das falsch editiert gestern? Moment, das. Moment. Ja? Ah ja, Moment. Okay. So these are the correct ones, right? Or?
Oh, so
I removed the Tuesday 2 o'clock one, which we moved to Thursday at 10.
Okay, so that's what needs to be corrected in Stud.on, yeah. But I can do it now. Yeah. So it was moved to Thursday
at 10.
At 10 in the morning. Okay. So I think he's saying that in Univis is a group on Monday at 8.
Yeah. Also. Also korrekt sind zunächst mal die Daten auf der Homepage, ja? Zuzüglich der einen, die wir eben uns hier ausgedacht haben, die dann auch als TBA steht. Univis vergessen Sie mal und Stud.on passen wir gerade an. Ja, ist das gehört worden? Also ab wann kann man sich anmelden, wurde gefragt, 13.45 Uhr ist offenbar die Antwort. Daniel, is that correct? Registration from 13:45 onwards? Okay. Gut. Ja, weitere Ansage zu den Übungen. Um Sie zu motivieren, über die 50% hinaus bei der Stange zu bleiben. Ja, das ist ein sehr unerwünschter Effekt dieser 50% Bestehensgrenze. Die Leute machen, bis sie 50% haben, dann gehen sie nach Hause. Wollen wir nicht. Ja, also einmal jetzt rein didaktisch gesprochen. Ja, die Übungen sind das Eigentliche, was hier stattfindet. Da lernen Sie was. Es gibt am Ende eine Klausur, ja, die Sie bestehen müssen. Das ist nun mal technisch so und bei einer Veranstaltung mit 100 Leuten nicht wesentlich anders zu machen. Aber von der Klausur haben Sie natürlich gar nichts. Ja. Das heißt, wenn Sie was lernen wollen, gehen Sie in die Übung. Und um da also extrinsische Motivation oben drauf zu packen, gibt es in der Klausur einen Bonus. Wenn Sie in der Übung mehr als die 50% bekommen, das sind so Stufen, die naja, ungefähr so in Abständen von 12% unter, also 12 Prozentpunkten über der jeweiligen Bestehensgrenze liegen. Da gibt es also Bonus 0,3, 0,7 bis zu einer ganzen Note auf die Klausurnote. Wohlgemerkt, vorausgesetzt, Sie bestehen die Klausur ohne den Bonus. Das dürfen wir nicht. Also wir dürfen nicht eine nicht bestandene Klausur mittels der Übung in eine bestandene verwandeln. Aber sobald Sie sie bestanden haben, kriegen Sie dann, wenn Sie die entsprechenden Punktzahlen haben, Bonuspunkte. Frage. Es wird anhand, also es wird Grenzen dann geben für konjunktiv zu verstehende Grenzen für Bonuspunkte und Gruppenpunkte. Ja. Das ist ein berechtigter Hinweis. Es wird hier gefragt, was eigentlich gemacht wird, dann, da ja die Veranstaltung in dieser Form nicht wieder angeboten wird, wenn man den Übungsschein nicht besteht. Ich denke mir dazu eine Regelung aus. Ja, danke für den Hinweis. Das ist eine berechtigte Frage. Gut. Ja, sind weitere Fragen zum Übungsbetrieb? Gut. Ja, dann. Ich weise darauf hin, dass die Veranstaltung aufgenommen wird. Deswegen trage ich ein Mikro, obwohl Sie hier keine Übertragung über irgendwelche Lautsprecher hören. Sie finden die Aufnahme auf der Videoseite der FSI, nicht auf der Uni-Seite bisher. Das ist zwar, dem habe ich zwar zugestimmt und das wird noch organisiert, aber zunächst mal finden Sie es also unter video.cs.fau.de, glaube ich, nicht? Also auf der Videoseite des FSI Informatik. Dann Präsentation des Materials. Ich bin so ein gewisser Radikalinski, was Tafelanschrieb angeht. Also es gibt keine Folien, Frage wäre sicher gekommen. Es gibt auch kein Skript. Es gibt zwar vom letzten Mal ein Skript, aber das wird Ihnen für dieses Mal nicht viel nützen, weil die Veranstaltung letztes Mal deutlich anders aussah als dieses Mal. Ja, das wünschen sich jetzt die Leute, das Thema vom letzten Mal zurück. Das vom letzten Mal, das war sehr stark beklagt worden, was da gemacht worden ist. Das habe ich sogar eingesehen, deswegen die Veranstaltung geändert, nicht? Also es wird jetzt zur Orientierung, die Veranstaltung wird dieses Mal wesentlich algorithmenorientierter als letztes Mal, wo sie sich stark am Bereich Komplexität von Problemen orientiert hat. Das heißt, Sie brauchen Ihren Tafelmitschrieb, beziehungsweise wenn Sie es mal verpasst haben und keinen Tafelmitschrieb haben, dann müssen Sie sich einen organisieren von Ihren Kommilitonen. Es bedingt ferner, dass wir uns synchronisieren müssen. Ja, die Absicht ist nicht die, dass Sie ständig mit schlackerndem Handgelenk hinter mir herhechten, während ich hier an der Tafel irgendwie eine Zeile nach der anderen hinpinne. Sondern die Idee ist, dass das so gemütlich abläuft, dass also jeder in der Lage ist, das mitzuschreiben. Das ist für mich natürlich im Zweifelsfall schwer zu beurteilen. Ja? Das heißt, wenn Sie nicht mitkommen, dann schreien Sie. Ja? Also es muss einfach sein. Nicht? Also es kann nicht sein, dass die Leute irgendwie immer nur mir hinterher schreiben und dann nicht mehr zuhören können. Wenn das der Fall ist, dann heben Sie Ihre Hand oder brüllen Sie dazwischen. Generell überhaupt, wenn was unklar ist, stellen Sie Fragen. Das ist in so einem vollen Saal natürlich so eine gewisse Schwelle, sehe ich ein, aber versuchen Sie über Ihren Schatten zu springen. Wenn Sie was nicht lesen können, wenn Sie was nicht verstehen, stellen Sie Fragen. Je mehr Fragen Sie stellen, umso langsamer geht es. Je langsamer es geht, umso besser für Sie. Ja? Gut. Ja, das wäre an organisatorischen von mir aus allen. Wenn da nicht noch Fragen sind, würde ich jetzt als nächstes zum Kurzplan der Veranstaltung übergehen. Gut. Also, wir haben uns vorab relativ detailliert ausgedacht, was wir machen wollen, womit aber natürlich kein Versprechen verbunden ist, dass es genau bei diesem Plan bleibt. Typischerweise heißt das, dass wir vielleicht nicht alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Aber unsere hehren Ziele im Moment sind folgende. Die Veranstaltung wird so ein bisschen in zwei Teile zerfallen, mit einem etwas größeren ersten und einem etwas kleiner geratenen zweiten. Der erste Teil wird sich eng an den Titel der Veranstaltung halten, Komplexität von Algorithmen. Das heißt, wir machen hier Algorithmenanalyse. Wir sehen uns konkrete Algorithmen an und fragen uns, wie schnell sind die oder wie viel Platz verbrauchen die etc. Im Einzelnen. Machen wir einen einführenden Abschnitt über ganzzahlige Arithmetik, schriftliches Addieren und Multiplizieren. Dann schieben wir ein einen kurzen Abschnitt über Grundlagen, also Programme, Programmanalyse, was ist überhaupt das Maschinenmodell etc. Dann machen wir das sogenannte Master Theorem, was also einem was erzählt über das Lösen von Rekurrenzgleichungen, die einem helfen, die Komplexität rekursiver Algorithmen abzuschätzen. Dann machen wir Average-Case-Analyse, einen Abschnitt darüber, nicht, dass man mal sieht, wie man den Zeit- oder Platzverbrauch von Algorithmen nicht im schlimmsten Fall, wie man es üblicherweise macht, sondern eben im durchschnittlichen Fall in einem geeigneten Sinne abschätzt. Ja, und dann sehen wir uns verschiedene Anwendungsdomänen an. Das erste ist Arrays und Listen, also typische Operationen auf Arrays, auf Listen, die man sich relativ konkret repräsentiert vorstellt, so mit Pointern etc., wie man das in C machen würde. Dann ein Abschnitt über amortisierte Analyse, wo man also sich anguckt, wie so Zeitverbrauch insbesondere von zum Beispiel Listenoperationen ist, wenn man sich das anguckt, wie sich die Liste über längere Zeit entwickelt. Noch ein Anwendungsgebiet ist Sortieren. Und das soll es dann über Algorithmik schon gewesen sein. Klingt jetzt erstmal harmlos, das ist insgesamt schon ein ganz schöner Brocken. Wenn wir das geschafft haben, ist das Semester sicher zu deutlich mehr als der Hälfte rum. So, dann machen wir einen zweiten Abschnitt über Komplexität. Das ist dann nicht mehr Komplexität von konkreten Algorithmen, sondern Komplexität von Problemen, wo ich sage, ich möchte diese und diese Frage lösen, ohne konkret zu sagen, welchen Algorithmus ich dafür nehme und möchte dann ausrechnen, wie schwierig ist es, diese Frage zu beantworten oder solche Probleme zu lösen, unabhängig vom Algorithmus, den ich verwende. Gut. So, da kommt zunächst mal eine Erinnerung an die Grundlagen, wiederum an Maschinenmodelle, Zeitmaße etc. Das kennen Sie im Prinzip aus BFS, wo Sie ja die P versus NP-Problematik schon behandelt haben. Dann gibt es ebenfalls eher erinnernd einen Abschnitt über Nichtdeterminismus, der, ja, es ist immer wert, die Leute nochmal dran zu erinnern, das ist ein erfahrungsgemäß immer nicht so ganz leicht zu verstehendes Konzept. Dann machen wir einen Abschnitt über Berechnungen in logarithmischem Platz und insbesondere deren Verkettung. Dann sehen wir uns an das sogenannte Erreichbarkeitsproblem auf Graphen, GAP für Graph Accessibility Problem, was eben ein zentrales Problem ist in der Analyse von Zustandsgraphen von Turing-Maschinen. So, dann schließen sich praktisch als einfache Korollare an diese Analyse des Graph-Erreichbarkeitsproblems an zwei große Sätze aus der Komplexitätstheorie. Immermann, Celeb, Shenny, Komplementabgeschlossenheit von nicht-deterministisch-logarithmischem Platz. Und Savage, Gleichheit von deterministischem und nicht-deterministischem Platz von P-Space aufwärts. Das sind also wichtige Sätze, die sich direkt eben einfach ergeben aus der Analyse des Graph-Erreichbarkeitsproblems. Dann machen wir einen Abschnitt über vollständige Probleme. Sie kennen schon Probleme, die vollständig für NP sind. Wir gucken uns das noch für ein paar andere Klassen an. Dann machen wir einen Abschnitt über die Diagonalmethode, mit der man sogenannte Hierarchiesätze beweisen kann, die also einem sagen, dass in bestimmten verschiedenen Zeitschranken lösbare Klassen von Problemen tatsächlich eine echte Lücke haben. Also genau das, was für P und NP noch offen ist, dass man also wirklich mal beweisen kann, dass die Klassen echt verschieden sind, das kann man bei konkreteren Zeitschranken tatsächlich beweisen, dass da Lücken in den Klassen sind. Und als ehrgeiziges Ziel, das kann ich jetzt schon fast einklammern, es ist einigermaßen unwahrscheinlich, dass wir da hinkommen, den Satz von Lärtner, der besagt, dass es Dinge gibt, die echt zwischen P und NP liegen. Das heißt, dass es Probleme gibt, die nicht in P liegen, aber auch nicht NP vollständig sind. Das wäre so die Krönung, wenn wir das hinkriegen, aber naja, gut. Man kann sich ja Ziele setzen. So, da empfehlen wir natürlich auch Literatur für. Das Wichtigste ist dieses Buch hier. Mehlhorn und Sanders, Algorithms and Data Structures. Kurt Mehlhorn ist der König der deutschen Algorithmik. Er ist Direktor des einzigen Max-Planck-Instituts für Informatik in Saarbrücken. Das Buch hat mehrere freundliche Eigenschaften. Es ist zum einen relativ lesbar geschrieben, finde ich jedenfalls. Zum anderen, es ist nicht so wahnsinnig dick. Und letztens, es ist kostenlos und legal online erhältlich. Gibt es also einfach kapitelweise runterzuladen, ist nicht kriminell, kann man machen. Das ist, glaube ich, sogar bei Mehlhorn selber. Man kann es natürlich auch kaufen, es ist also nicht so teuer, ich glaube 34 Euro oder sowas. Ja, es gibt Leute, die haben gerne gedruckte Bücher in der Hand. So, dann. So, Corman und weitere Autoren, Introduction to Algorithms, gibt es auch auf Deutsch. Ach, ich vergaß zu erwähnen, Mehlhorn Sanders kommt auf Deutsch irgendwann raus. Ich glaube allerdings nicht mehr unbedingt rechtzeitig, eventuell erst im September. Ja, wie gesagt, nicht? Also Corman ist also die Bibel, also dickes Ding, ja, irgendwie, ne, so ein Wälzer, ja. Ja, ist sicher auch in der Bibliothek in gewisser Stückzahl vorhanden. So enzyklopädisch, wie die da vorgehen, wollten wir hier nicht sein. Aber man kann eben alles Mögliche drin nachschlagen. Dann. Ja, das ist jetzt hier das Buch, nach dem wir den zweiten Abschnitt ausrichten. Sanjeev Arora und Boaz Barak, Computational Complexity, A Modern Approach. Ist ein relativ neues Buch, insofern gut, es hat immer Vor- und Nachteile. Neues Buch heißt, es ist auf aktuellem Stand. Nachteil ist, die Liste der Errata ist eventuell nicht vollständig, nicht? Also kann sein, dass wir da über Dinge stolpern. Aber da lässt man sich vielleicht mal drauf ein. Auch dieses Buch als Draft, wie auch immer man das liest, legal online erhältlich. Ich gehe ja auch nach dem Draft vor, das heißt, Sie vergeben sich nichts, wenn Sie da nicht die Endversion haben. Ja, auch dazu noch weitere Empfehlungen. Es gibt ein Buch mit dem gleichen Titel von Christoph Zappadimitriou. Standardwerk, jetzt allerdings schon nicht mehr ganz frisch, Mitte der 90er. Ist auch ein dicker Klopper, ja, also, aber da steht eben auch vieles drin, nicht? Da kann man gut nachlesen, wenn man eher sowas nachschlagen will, nicht? Von vorne bis hinten durchlesen ist es eher nichts. Und noch Folgendes. Michael Sipser, Introduction to the Theory of Computation. Das ist ein Buch, was so ein bisschen zweischneidig ist, aber vielleicht als Ergänzung nützlich. Zweischneidig deswegen, weil der Herr an manche Beweise so ein bisschen informell rangeht. Ja, das heißt, es ist gut, um die mal zu verstehen. In Wirklichkeit haben sie zum Teil mathematische Lücken. Ja? Das heißt, man darf da auch nicht drauf reinfallen, aber die Art, wie das da formuliert wird, ist es also gut, Dinge intuitiv zu verstehen. Ja, das ist gleichzeitig eben verbunden mit einer großen Warnung an alle. Man hört immer von Studenten, ich habe das eigentlich irgendwie verstanden. Und sobald man da das Wort irgendwie voransetzt, weiß man, dass man es nicht verstanden hat. Ja, und das ist also, Intuition ist gut, ja, wenn man sie anwendet, um auf Dinge zu kommen oder Dinge im Großen zu verstehen, ja, aber sie reicht nicht, ja. Man muss die Dinge auch tatsächlich formal verstehen. Das kommt in dem Buch ein bisschen zu kurz, da muss man dann anschließend an Papadimitriou gucken, ne? Gut. Ja, das wäre an Vorlauf alles. Sind Fragen? Anregungen? Gut, dann würde ich jetzt schon so relativ locker mit dem tatsächlichen Material anfangen. Ja, das ist alles jetzt mehr so im Wege eines Beispiels. Wir gucken uns an ganzzahlige Arithmetik und eben dabei im Wesentlichen, wie vorhin angedroht, schriftliches Addieren und Multiplizieren. Das heißt, die Frage, die wir uns stellen, ist, wie komplex ist eigentlich schriftliches Addieren und Multiplizieren? Wie lange dauert das? Ja, dazu muss man überhaupt erstmal an die Grundlagen der Arithmetik nach Riese erinnern, ja. Wir arbeiten in einem Zahlsystem, das hat irgendeine Basis, die, wir schreiben auf dem Zettel, das kommt also schon auf dem aktuellen Aufgabenzettel vor, die sei beliebig, aber fest. Ich sage eigentlich immer, das ist eine Formulierung, die man nie verwenden soll. Wenn ich also schreibe, sei Epsilon größer 0, dann meine ich erstens selbstverständlich, dass Epsilon beliebig ist und nicht gleich ein Zehntel. Und zweitens meine ich, dass es fest ist, also dass ich nicht irgendwie drei Zeilen später es irgendwie nochmal um Faktor 3 abändere oder so. Ja, gut, trotzdem ist es natürlich gelegentlich zur Verklarung und Erinnerung sinnvoll. Schon in Ihrer Bachelorarbeit sollten Sie das nicht mehr schreiben. Gut, also eine Basis B, beliebig aber fest. Dann haben wir Ziffern in dem System, eben ja, beginnend bei der 0 und endend bei B minus 1. B selbst ist keine Ziffer mehr. Und dann schreiben wir Zahlen in folgender Form. Ja. Nicht, das ist eine n-stellige Zahl. Ich indiziere die Ziffern von 0 bis n-1 und schreibe die signifikanteste Ziffer ganz vorne hin. Und das ist dann eine Darstellung folgender Zahl. Ich summiere über alle Ziffern, also von 0 bis n minus 1. Und zwar steht dabei jede Ziffer, wenn sie die ite Ziffer ist, für sie selbst mal Basis hoch i. Zum Beispiel. Im Binärsystem, nicht, also hier bei b gleich 2, nicht, also 1, 0, 1, ja, was ist das? Nicht, das ist also 1 mal 2 hoch 2, nicht, oben anfangend mit der Summe, plus 0 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0. Nicht? Gleich, gut, kann man ausrechnen, 4 plus 1 gleich 5. Ja? Ja, und dann entsprechend für b gleich 10 Also in dem System, wo wir es, das wir gewohnt sind, nicht, ist also die Zahl 911. Ja, das rechne ich am Ende nicht nochmal wieder aus, was das ist. Nicht? Aber ich breche es eben einmal in so eine Summe auf. Nicht? Das ist also 9 mal 9 mal 10 hoch 2 plus 1 mal 10 hoch 1 plus 1 mal 10 hoch 0. Gut. Wir werden uns zwei Rechenprobleme angucken, eben Addition und Multiplikation jeweils von zwei Zahlen, damit ich die nicht jedes Mal, wenn ich irgendwie anfange, von zwei Zahlen zu reden, wieder einführen muss, lege ich die jetzt einmal für den restlichen Verlauf fest. Ja, also wir haben feste Operanden jetzt in der folgenden Diskussion. Den ersten nenne ich A und seine Zifferndarstellung ist an minus 1 bis a0. Den zweiten nenne ich B, Zifferndarstellung bn minus 1 bis b0. Warum darf ich annehmen, dass die beiden Darstellungen gleich lang sind? Ja, Nullen vorne dranhängen, nicht? Also führende Nullen sind erlaubt. Nicht? Also gegebenenfalls mit führenden Nullen, wenn ich das habe, kann ich annehmen, dass die beiden Zahlen gleich lang sind. Gut. Da. Ach, da, danke. So, ja, wenn wir uns jetzt überlegen wollen, wie kompliziert und aufwendig also Addition und Multiplikation sind, müssen wir das ja irgendwie messen. Es ist zum einen in diesem Bereich üblich und zum anderen für didaktische Zwecke im Moment das einzig Mögliche, weil ich das Maschinenmodell noch nicht diskutiert habe, da einfach primitive Operationen zu zählen, die ich durchführe. Das entspricht ungefähr... Diese primitiven Operationen entsprechen ungefähr so Grundoperationen, die mir so ein Chip zur Verfügung stellt im Arithmetischen. Und zwar, also primitive Operationen, zwei Stück. Die erste ist etwas, das könnte man einen Volladdierer nennen. Also was tut ein Volladdierer? Ein Volladdierer, der addiert zwei Ziffern und einen eventuell schon vorhandenen Übertrag und spuckt mir aus eine Ergebnisziffer und eventuell einen weiterzuschiebenden Übertrag. Das tut ein Volladdierer. Gut, die Volladdierer, die wir so kennen, die machen das im Binären, aber ich kann, solange ich das nicht tatsächlich irgendwie selber verdrahten muss, mir natürlich ohne weiteres vorstellen, dass ich das auch für beliebig große Ziffernräume mache. Nicht? Das heißt, ich habe etwas, das nenne ich addIndex B, um klarzumachen, dass es eben von der aktuellen Basis abhängt. kriegen wir hier einen Bezeichnungsclash. Moment. So, ich habe, das ist auch ungünstig. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie ich aus diesem Clash hier wieder rauskomme. Was habe ich denn noch für Buchstaben? Mensch, was hat das deutsche Alphabet für Buchstaben? P und Q. So. Also, ich tue da rein 3 Ziffern und bekomme raus 3 Ziffern. Ja? Also, nicht alle 5 Zahlen, die da vorkommen, C, P, Q, D und E, sind Ziffern. So. So, und was soll dafür gelten? Nun ja, das, was hier rechts rauskommt, soll eine Beschreibung sein der Summe der Zahlen, die da links steht, oder der Ziffern, die da links stehen. Ja, also. Ich habe eine Darstellung von C plus P plus Q. So, und dabei soll das E das eigentliche Ergebnis sein und das D der Übertrag. Der Übertrag ist immer signifikanter als das eigentliche Ergebnis, weil der ja für die nächste Stelle gemeint ist. Ja, das heißt, das soll sein D mal B plus E. So, das ist das eine, was ich unterstelle. Das ist eben genau das, wenn man sich also an Schaltungstheorie erinnert, ist das, was ein Volladdierer im Binären tut. Und das andere, was ich unterstelle, ist ein Multiplizierer. Der multipliziert mir schlicht und einfach 2 Ziffern. Diesmal ohne Übertrag. So, ich nehme also, ich nenne ihn Mult B, wiederum anzudeuten durch das B, dass er abhängt von der Basis. Ich tue rein 2 Ziffern und bekomme raus 2 Ziffern. So, diesmal will ich haben eine Darstellung des Produkts der beiden Ziffern, die ich als Eingabe reingebe. Nicht? Und wiederum soll das als eigentliche Ergebnis Ziffer E haben und als Übertrag D, das heißt, das Ergebnis ist D mal B plus E. Dass das immer existiert, dahinter steckt schlicht und einfach die Erkenntnis, dass das einmal 1 nur bis 100 geht, ja, beziehungsweise bis kleiner als 100. Also wenn ich 2 Ziffern multipliziere, dann kommt eine Zahl raus, die selber auch nicht mehr als 2 Ziffern hat, im schlimmsten Falle. 9 mal 9 ist 81. So, nicht? Das heißt also, das Ding kann das kleine 1 mal 1. So. Ja, und das ist alles, was wir um Vorbereitung brauchen, um uns schon mal den ersten Algorithmus anzusehen, die Addition zweier Zahlen. So, nicht? Dann erinnern wir uns jetzt mal alle an die Grundschule. Mir fällt es auch immer schwer. Also, wenn ich jetzt zwei Zahlen addieren will, gleicher Länge, so, dann schreibe ich sie zunächst mal mit ihren Ziffern untereinander. So, dann addiere ich die ersten beiden Ziffern. Übertrag habe ich noch keinen, das deute ich mal durch so eine Null hier an. Ja? Und dann kommt irgendeine Ziffer raus, die nennen wir mal S1, S wie Summe, Entschuldigung, in der natürlich S0, so. Gut, und dabei gibt es aber eventuell einen Übertrag, den schreiben wir hier hin, C1. Gut, dann addiere ich jetzt diese beiden Ziffern der eigentlichen Addenden und meinen Übertrag, bekomme irgendeine Ziffer S1 raus und einen weiteren Übertrag C2 und so weiter. Hier im letzten Schritt addiere ich also die ersten beiden Ziffern meiner Addenden und meinen Übertrag, bekomme raus eine Summenziffer, eventuell noch einen letzten Übertrag Cn, der dann genau gleich Sn ist. So, nicht? Das heißt, ich habe hier eine Zahl, n plus 1 stelle ich effektiv, ja, deren am wenigsten signifikante Ziffer ist 0, C0. So, nicht? Und was ich hier mache, ist, ich wende meinen Volladdierer an jeweils auf meinen Übertrag CI und meine beiden Ziffern AI und BI. Und was rauskommt, ist zum einen die aktuelle Ziffer, die ich hier unten hinschreibe, und zum anderen mein nächster Übertrag. Und als letztes ist SN schlicht und einfach gleich CN. Das heißt, der letzte Schritt ist kostenlos, ja? Ich kopiere zwar da CN nochmal nach SN runter, aber das ist keine primitive Operation. Ja, also ich zähle jetzt hier im Folgenden nur die primitiven Operationen. Das heißt, das hier einfach abschreiben, kostet nichts. So, ja, nicht, wenn ich das jetzt als Programm mal eben hinschreibe. Dann nehme ich mal, um zu vermeiden, diese Zahl zwischendurch, diese Cs jetzt dauerhaft repräsentieren zu müssen, das ist ja Speicherverschwendung, ja, nehme ich mal jetzt eine Variable, die das aktuelle Carry enthält. Das setze ich am Anfang auf 0. So, dann habe ich eine Vorschleife, die läuft über alle Ziffern, also von 0 bis i minus 1. Ja, und dann mache ich also für jede Ziffer das, was ich da oben angedeutet habe. Ich also nehme das aktuelle Carry und meine beiden Ziffern, die ich gerade zu fassen habe, lasse meinen Volladdierer drauf los, kriege eine Ziffer meines Resultats und das neue Carry. Und wenn die Vorschleife vorbei ist, setze ich Sn auf das letzte Carry. So. Und damit Damit können wir die Komplexität der Geschichte schon ziemlich gut überblicken. Ich formuliere das gleich als Satz. Der Satz sagt mir, wie kompliziert ist es, zwei endstellige Zahlen zu addieren. Also der erste Teil des Satzes ist, zwei n-stellige Zahlen können mit n primitiven Operationen addiert werden. Also ich werde den nicht beweisen, ich gucke hier eben nur drauf. Ja? Wo sind die primitiven Operationen in diesem Programm? Nur da. Das sind die einzigen, nicht? Die beiden Operationen sind kostenlos. Und ja, wie viele davon mache ich? Naja, 0 bis n minus 1 sind n Stück. Fertig. Und ich halte noch fest, die Summe, die ich dann rauskriege, ist n plus 1 stellig, also darstellbar als eine n plus 1 stellige Zahl. Wiederum eventuell mit führender 0, nicht? Das letzte Carry kann ja 0 sein. Ja, nicht? Und da haben wir also unsere erste sehr einfache Algorithmenanalyse. Das war nur so ein bisschen zum Warmwerden. Jetzt kommt natürlich als nächstes Multiplikation. So, jetzt brauchen wir alle eine Pause, ne, und in dieser Pause erinnern wir uns alle mal. So, dafür haben Sie 3 Minuten. So, ja, okay, solche Kinkerlitzchen habe ich natürlich aus meinem letzten Didaktikkurs. Und da erfährt man auch, dass man an solcher Stelle natürlich jetzt eigentlich Feedback zurückholen müsste. Aber ich kann natürlich nicht ernsthaft im Unikurs jetzt jemanden nach vorne holen und hier schriftliche Multiplikation vorexerzieren lassen. Schon mache ich das selber. Ne? Also, ich fange an hier mit der 3. Nicht? 3 mal 3 sind 9, 3 mal 7 sind 1, 2 merken. 3 mal 5 sind 15, macht 17, ein merken. Nicht? 3 mal 5 macht immer noch 15, einer gemerkt, macht 16. So, und dann kommt, na gut, jetzt hätte ich eigentlich vielleicht, ist egal, wie rum ich es mache natürlich, 7 mal 3 sind 21 merken, nicht? 7 mal 7 sind 49, macht 51 merken, 7 mal 5 sind 35, macht 40, 4 merken, 7 mal 5 immer noch 35 sind 39 und dann addiere ich das, nicht? 9, 2, 8, 6, hier kriegen wir 10. Also 0, Übertrag 1 macht 4. So, nicht? Das ist die Rechnung. Ja, gut, dass hier in dem Buch da keine Division vorkommt. Nicht? So, ja, das heißt, wenn wir also diese Aufgabe mit der Multiplikation lösen wollen, müssen wir offensichtlich erstmal in der Lage sein, eine Zahl und eine Ziffer miteinander zu multiplizieren. Nicht? Am Ende müssen wir dann nur noch addieren können. Also das Neue, das eigentlich Neue ist nur noch multiplizieren, Zahl mal Ziffer. So, und damit befassen wir uns jetzt als erstes. So. So, nicht? Also nächster Abschnitt Multiplikation. Und zur Absetzung von anderen Algorithmen, die wir später kennenlernen. Wir können nicht schlauer addieren, als wir es in der Schule gelernt haben. Wir können aber schlauer multiplizieren, als wir in der Schule gelernt haben. Deswegen nennen wir das die Schulmethode. So. Wir haben gesehen, das erste Teilproblem, was da auftritt, ist eine Zahl, mehrstellig, mit einer Ziffer zu multiplizieren. So, man muss es mit der Allgemeinheit nicht übertreiben. Wir nehmen also jetzt die Bezeichner, die wir schon haben. Nicht? Wir sind also immer in der Situation, unseren einen Multiplikanten a, also an-1 bis a0, multiplizieren zu müssen mit einer der Ziffern unseres zweiten Faktors hier bj. Das heißt nicht Multiplikant, das heißt Faktor. So. Ja. So, was wir machen ist, wir multiplizieren immer die Ziffern von a mit unserem bj. Dabei kommt raus irgendeine Ziffer, und ein Übertrag. So, dann habe ich den Übertrag eben, das haben Sie vermutlich, als Sie das gemacht haben, auch so gemacht, so on the fly verarbeitet, indem ich den einfach direkt auf das nächste Multiplikationsergebnis draufgeschlagen habe. Genauso gut hätte ich aber diesen Übertrag als nochmal eine Liste von Ziffern da drunter schreiben können und dann am Ende addieren. Ja, weil das leichter zu verstehen ist, mache ich das jetzt so. Nicht, wenn ich das mache, also hier diese Serie von Multiplikationen ausführe, dann kann ich so eine Liste von Überträgen und aus denen forme ich einfach eine neue Zahl. Und zwar ist das diese hier, die ist n plus 1 stellig, die besteht also aus den Überträgen, die ich jeweils beim Multiplizieren meiner n-Zahlen bekomme und am Ende nochmal eine 0. Beim ersten Mal hatte ich ja noch keinen Übertrag. So. Und die anderen Ziffern, die ich dabei so rauskriege, die fasse ich einfach zu einer Zahl zusammen. D. So, und die beiden Zahlen addiere ich dann. Ich schreibe also die erste, sagen wir hier in die erste Zeile, nicht? Die besteht aus diesen n plus 1 Stellen. Die zweite schreibe ich drunter. Und addiere sie dann, schriftlich. So, nicht, das ist jetzt ein notationsmäßig etwas aufwendigeres Verfahren, also das mehr Papier verbraucht als das, was wir eben beschrieben oder was wir eben ausprobiert haben, was wir in Wirklichkeit machen würden, aber letztlich passiert dasselbe. So. So, ja, und diese algorithmische Analyse, die wir also da so hingepinnt haben, die gießen wir jetzt also wieder in ein ausdrückliches Statement, das uns sagt, wie schwierig ist es, eine Zahl mit einer Ziffer zu multiplizieren. Also. Ich multipliziere zwei Dinge, eine n-stellige Zahl, wie gesagt. Die multipliziere ich mit einer Ziffer. So, und ich behaupte, sie lässt sich mit zwei n plus 1 primitiven Operationen mit dieser Ziffer multiplizieren. Ja, noch mal so eine Art Beweis. Ja, was haben wir hier an primitiven Operationen? Wir haben hier zunächst mal den Multiplizierer, den wenden wir n mal an. Ne? Wir machen das für jede Ziffer von a. Also haben n mal Mult b. Ja, und dann haben wir eine Addition. Und naja, weil die letztlich eine Addition von n plus 1 stelligen Zahlen ist, braucht die nach dem vorherigen Satz n plus 1 Operationen, nicht? Wobei man sich leicht fragen mag, ob man von denen nicht eine einsparen kann, weil ich ja weiß, dass die erste Operation mit einer Null ist. Also das Lemma ist zumindest nicht falsch. Nicht? Man fragt sich, ob man es nicht noch um eins verbessern kann. Nicht? This can be n, right? Ja, also falsch ist es zumindest nicht. So. Nicht? Also n plus n plus 1 gibt also 2n plus 1. Nicht? Damit kommen wir auf jeden Fall hin. Ja, dann brauchen wir jetzt also einen Algorithmus für das Durchführen der eigentlichen Multiplikation. Ja, wie sieht das aus? Wir haben eine laufende Summe über diese Produkte Zahl mal Ziffer, die setzen wir am Anfang auf 0. So, dann habe ich so viele Zeilen in meiner, wie nennt sich das jetzt, nicht? Also so viele Zeilen auf dem Papier oberhalb des Additionsstrichs, wie ich Ziffern in der zweiten Zahl habe. Nicht? Also ich gehe von j gleich 0 bis n minus 1, wobei j jetzt indiziert die Ziffern von b. So, und was tue ich? Ich addiere zu meiner laufenden Summe p das Produkt meines einen Faktors a mit der Ziffer bj. Allerdings, ne, muss ich berücksichtigen, ich schiebe die ja immer einen weiter nach links, so wie ich das da oben gemacht habe. Ja, also je weiter ich in den Ziffern von b nach links fortschreite, ja, umso weiter schiebe ich meine Summanden nach links, was eben hier einfach heißt, dass ich mit b hoch j multipliziere. Ja, also die Stelligkeit, also die Wertigkeit der Stellen immer um 1 erhöhe. So. Ja, dann haben wir noch da links oben können wir. So, jetzt wo wir das Programm haben, müssen wir es nur noch analysieren, nicht? Und haben dann also unsere Abschätzung der Komplexität der Multiplikation. So, hier haben wir im Satz eine ausdrückliche Referenz auf den Algorithmus, deswegen, weil wir ihn später verbessern wollen. Also die Schulmethode So, was tut die Schulmethode? Sie multipliziert Zahlen, zwei Stück, n-stellig. Und sie braucht dazu 3n² plus 2n primitive Operationen. So, Beweis. Also, zunächst mal müssen wir diese ganzen Ziffer mal Zahlprodukte hier bilden, ja, a mal bj. So, wir haben eine Abschätzung dafür, wie lange das dauert, nämlich, also wie viele Operationen das braucht, 2n plus 1 braucht es jeweils. Das Ganze n mal, ja. Also n mal 2n plus 1. Ausmultipliziert 2n² plus n. So, jetzt gucken wir uns an diese Summanden da. A mal Ziffer bj mal Basis hoch j. Was ist das für eine Zahl? Die hat irgendwie tatsächlich relevante Ziffern, die ich da hinschreibe. N plus 1 Stück, nicht? Weil A n Stellen hat und ich das nochmal mit einer Zahl multipliziere, die einstellig ist, macht schlimmstenfalls n plus 1 Stellen. Und dann kommen am Ende noch Nullen, die habe ich da oben nicht hingeschrieben. Ich hätte ja in die zweite Zeile am Ende noch eine Null schreiben können, um es klarer zu machen. J Stück. So. So, und jetzt gucken wir uns an. Wir müssen ja durchanalysieren diese Addition da, ja. P plus dieses Ding hier. So, wir müssen wissen, wie viele primitive Operationen brauchen wir für diese Addition. Um das abschätzen zu können, müssen wir wissen, wie groß das P im Laufe der Zeit wird. Nicht? Denn davon hängt das ja ab, wie viele Stellen, also wir haben schon jetzt gesehen, wie sieht dieser Teil hier aus, das habe ich da drüben durchanalysiert, ja, n plus 1 plus j Stellen. Die Frage ist, wie viele Stellen hat das P? So, und wir gucken uns an, wie groß ist es vor dem Schleifendurchlauf für J? Was ist P bis dahin? Naja, bis dahin haben wir also praktisch hier verarbeitet die Stellen 0 bis J, Entschuldigung, bis J minus 1. Das ist dasselbe, als hätten wir also A nicht mit ganz B multipliziert, sondern nur mit den letzten Stellen von B. Von 0 bis j minus 1. Ja, das heißt, an dieser Stelle ist p gleich 1 bis b0. So, das heißt, hier sehen wir, wie viele Stellen p hat. Nämlich höchstens die Anzahl Stellen von A plus die Anzahl Stellen dieser Zahl hier, also n plus j. So. Okay, nun würden wir also an dieser Stelle eigentlich jetzt sagen müssen, okay, wir haben hier n plus j primitive Operationen, weil wir zwei n plus j-stellige Zahlen, irgendwas stimmt hier nicht. Ah ja, Moment, nee, bei b hoch 1 hat das... Ja, sogar noch einen mehr, nicht? Also n plus j plus 1. So, müssen wir da eigentlich rechnen pro Schritt. Aber wir haben hier, als wir es tatsächlich gemacht haben, gesehen, so machen wir es in Wirklichkeit nicht. Ja, wir addieren ja hier ganz viel Nullen. Ja, und wenn wir hier Nullen am Ende haben, ja, da können wir uns die primitiven Operationen sparen. Da können wir einfach runterkopieren. Und ich muss eigentlich erst hier an dieser Stelle anfangen zu addieren. Das heißt, effektiv, wenn ich das ein bisschen optimiere, brauche ich hier nur letztlich n plus 1 primitive Operationen. Ich addiere effektiv nur zwei n plus 1 stellige Zahlen. Nicht hier den Rest, das hier ignoriere ich und ich kopiere von oben runter, was drüber steht. Ja, das heißt also, ich habe hier also ich habe hier diese Trailing Zeros, nicht? Habe ich also effektiv nur eine Addition von n plus 1 stelligen Zahlen, nicht? Nämlich hier von diesem eigentlich signifikanten Präfix, was von drüben von vornherein sogar das Einzige war, was ich hingeschrieben habe. Ja, also ich habe da oben, ja, ich mir das angucke, nicht, da habe ich also zwei n plus 1-stellige Zahlen addiert. Nicht, n ist 4, n plus 1 ist 5. Ich habe zwei 5-stellige Zahlen addiert. Wohlgemerkt, die 9 zählt gar nicht mit, die letzte, ja, sondern nur die ersten 4 Ziffern der oberen und die 5 Ziffern der unteren. So, macht also n plus 1. So, das heißt also... Ne, weil ich das n mal machen muss, n mal n plus 1. Macht n Quadrat plus n. So, ich habe also vorhin gehabt 2n Quadrat plus n, hier nochmal n Quadrat plus n. Behauptet habe ich, wo ist mein Satz? Da oben behauptet habe ich 3n Quadrat plus 2n. Naja, das ist genau die Summe, die da rauskommt, ne? Aus diesem hier plus diesem hier. Und das war's, das ist unsere Abschätzung. Ja, das soll es für heute gewesen sein, in der Tat, es wurde schon geklopft. Sie sehen hier an dieser Stelle, jetzt am Freitag, weil ich selber leider abwesend bin, Herrn Gorin, der Ihnen also erzählt, wie man das verbessern kann.